bereit, Antwort zu geben, denen, die euch danach fragen. Und heute Abend wollen wir ein bisschen über die Gemeinde sprechen, über das, was die Gemeinde ausmacht. Und wenn ich Gemeinde sage, dann meine ich eigentlich vielleicht Kirche oder ich weiß nicht, wie es euch im Deutschen besser ist. Ich habe Gemeinde ausgewählt. Manche nennen es Kirche. Was ist eigentlich die Gemeinde? Was ist eigentlich die Kirche? Einige Leute denken, wenn sie Kirche hören, dann denken sie an ein Gebäude, an eine Kathedrale und sagen sie, das ist die Kirche, das ist die Gemeinde. Oder sie denken an die Institution und dann sagen sie, ja, die Kirche, es sind die Bischöfe, die Priester, das ist die Kirche, die Institution. Aber was ist eigentlich die Gemeinde? Das werde ich vielleicht später erklären, weil ich will in den ersten zwei Punkten ein bisschen in die Richtung gehen, was eigentlich die Gemeinde ausmacht oder was für ein Ort. Und wenn ich einen Ort meine, dann meine ich nicht einen physischen Ort, sondern welche Mitte. Weil ich glaube, dass die Gemeinde nicht diese leblosen Steine sind, sondern die Menschen. Wenn ich einen Ort meine, dann meine ich die Mitte von einigen Menschen. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist ein Ort oder soll ein Ort sein, wo Verzweifelte Hilfe suchen. Die Gemeinde, ein Ort, wo Verzweifelte Hilfe suchen. Im 1. Samuel Kapitel 21 ist eine Geschichte von David. Und die werde ich ein bisschen in einige Verse vorlesen. Ich habe die Geschichte und die Geschichte berührt mich immer wieder. Ich habe die Geschichte und sie hat mich mehr berührt, als ich das Buch von Max Lucado gelesen habe, wie man Riesen besiegt. Und dann geht es um David, der zu einem Priester geflohen ist. Aber ich will zuerst mit einer Geschichte anfangen. Eine Geschichte, die uns vielleicht bekannt ist. In der Gemeinde sitzt ein Mann in einer Ecke. Der Mund ist trocken, die Hände feucht. Er wagt kaum, sich zu bewegen. Er fühlt sich total fehl am Platz inmitten so vieler Leute, die Jesus nachfolgen wollen. Aber wohin sollte er sonst gehen? Er hat gerade jede Überzeugung verraten, das er jemals vertreten hat. Jeden verletzt, den er liebte. Hat eine Nacht mit etwas zugebracht, von dem er geschworen hatte, dass er es nie tun würde. Und jetzt, am Sonntag, sitzt er hier und starrt vor sich hin. Er spricht kein lautes Wort. Er denkt nur, wenn die Leute hier wüssten, was ich getan habe. Verängstigt, schuldig und allein. Er könnte ein Abhängiger sein, ein Dieb, einer, der seine Kinder schlägt, einer, der seine Frau betrügt, ein Asylwerber. Oder er könnte eine Sie sein, alleinstehend, schwanger, durcheinander. Es könnte sich eigentlich um jeden x-beliebigen Person handeln. Denn x-beliebige Menschen kommen in die Gemeinde in diesem Zustand. Hoffnungslos, unglücklich und ohne Hilfe. Und die Frage ist, wie werden die Gläubigen reagieren? Wie begegnen sie den Verzweifelten? Mit Kritik oder mit Mitleid? Mit Ablehnung oder mit Annahme? Mit hochgezogenen Augenbrauen oder mit ausgestreckten Armen? Der verzweifelte David flieht zum Priester. Und im ersten Samuel, Kapitel 21, Vers 2, heißt es, David floh zum Priester Ahimelech nach Nob. Der kam ihm erschrocken entgegen und fragte, warum kommst du alleine, ohne Begleiter? Wohin sollte David fliehen? Sein Schwiegervater wollte ihn 6-mal töten. Wohin sollte er fliehen? Nach Bethlehem. Dort war seine Familie. Er würde seine Familie in Gefahr bringen. Die Leute heutzutage heutzutage wissen nicht, wo sie hinfliegen wollen. Und einige sagen, ja, der Alkohol ist die Lösung meiner Probleme. Und sie trinken, und sie trinken, und sie trinken. Und die Lösung ist nicht dort. Einige sagen, ja, wenn ich ein bisschen einige Stunden high bin, dann ist es okay. Dann habe ich die Lösung meiner Probleme. Und sie nehmen Drogen. Aber ist das die Lösung? Nein. Ganz im Gegenteil. Die Probleme häufen sich. Wohin sollen Leute fliehen? Wohin sollen Leute gehen, wenn sie Probleme haben? Ich glaube, dass die Gemeinde ein richtiger Ort ist, wo die Leute hinkommen können. Und wisst ihr was? Vielleicht so wie David, kommen sie nicht als Heilige hierher. David hat die Unwahrheit gesagt. Im Vers 3 lesen wir, der König hat mit mir einen streng geheimen Auftrag gegeben. Er hat mir eingeschrieben, dass kein Mensch auch nur das Geringste davon erfahren darf. Darum habe ich meine Leute an einen bestimmten Ort geschickt und bin allein hierher gekommen. David hat gelügt. Er kam zum Priester und anstelle die Wahrheit zu sagen, hat er angefangen zu lügen. Und dann geht er weiter. Er sagt in Vers 6, ja, du kannst unbesorgt sein. Denn der Priester sagt, ja, deine Leute müssen heilig sein. Du kannst unbesorgt sein. Schon seit vorgestern hatten wir keine Gelegenheit mehr, mit Frauen zusammen zu sein. Meine Leute haben außerdem schon den Reinheitsvorschriften genügt, als wir losgezogen sind, obwohl wir nicht zu einem Opferfest gehen wollten. Also sind sie heute ganz bestimmt rein. Das war eine glatte Lüge. Denn David und seine Leute sind geflohen. Die sind geflohen. Nicht alle Leute, die zu uns kommen oder zu dir kommen, wollen auch die Wahrheit sagen. Sie sind nicht heilig, sie sind nicht rein, sie sind schmutzig. Aber was willst du tun? David bittet um Hilfe. Im Vers 4 fragt er und sagt er, könntest du mir etwas zu essen geben? Vielleicht 5 Brote oder was du sonst gerade vorrätig hast. Und dann Vers 9. David fragt Ahimelech, hast du einen Speer oder einen Schwert für mich? Der Auftrag des Königs war so dringend, dass ich in Heile war, nicht einmal mein Schwert und die Waffen mitnehmen konnte. Wieder eine Lüge. Aber David bittet um Hilfe. Er geht zum Priester und bittet um Hilfe. Hey, heutzutage gehen Leute zu Priester, wenn sie schon gesündigt haben. Wenn sie schon Probleme haben. Aber wie schön wäre es, wenn Leute zu dir als Gemeinde Jesu zu mir kommen, wenn sie schon Probleme sehen und dich nach Rat fragen. Wie schön wäre es, wenn Leute zu dir kämen und einfach mit dir plaudern. Nicht dann, nachdem sie gesündigt haben, zu einem Priester gehen und Beichte ablegen und sonst noch was. Sondern schon vorher kommen, um dich um Rat zu finden, zu fragen. Es gibt Grundbedürfnisse eines jeden Menschen und er braucht sie. Und wir alle brauchen sie. Es ist Liebe, Akzeptanz und Bestätigung. Bedingungslose Liebe, Akzeptanz, so wie er ist, soll er auch akzeptiert werden. Und Bestätigung, indem er was Gutes tut. Jeder Mensch braucht sowas. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo die soll ein Ort sein, wo die Verzweifelten hierher kommen. Zweitens, die Gemeinde, ein Ort, wo den Verzweifelten geholfen wird. Ein Ort, wo den Verzweifelten geholfen wird. Als David zu dem Priester kam und ihm um Bitte bat, um Hilfe bat, dann half Priester, da half Ahimelech den David. Er sagte im Vers 10, ja, antwortete Ahimelech, der Schwert des Philister Goliath, den du im Tal der Terebiten getötet hast, ist noch hier. Es liegt dort hinter meinen Priestergewänden, in einen Mantel gewickelt. Wenn du es willst, dann nimm es. Andere Waffen sind keine da. Und David hat es genommen. Du brauchst da draußen was zum Überlegen, zum Überleben. Nimm hier diese Waffe, nimm hier dieses Schwert. Wie schön wäre es, wenn Verzweifelte zu dir kommen und wenn sie von dir gehen, dann sollen sie auch bewaffnet sein, gerüstet sein in diesem geistlichen Krieg. Der Priester half David bezüglich seines Hungers. Er gab ihm Brote. Vers 5. Der Priester antwortete: Gewöhnliches Brot habe ich da keins. Ich könnte dir höchstens heilige Brote geben, die Gott geweiht sind. Doch das darf ich nur, wenn sich deine Leute, deine Männer in den letzten Tagen von Frauen ferngehalten haben. Und Vers 7. Da gab der Priester ihm einige heilige Brote, weil keine anderen hatte. Diese Brote werden nur dann aus dem Heiligtum genommen, wenn sie durch frische ersetzt werden. Das hatte man gerade getan. Dringende Probleme brauchen dringende Lösungen. Du kannst nicht sagen, wenn ein Mann zu dir kommt oder eine Person zu dir kommt, ich habe Hunger. Du kannst nicht sagen, ja, geh in Frieden, ich bete für dich. Diese Person braucht eine dringende Lösung für ihr dringendes Problem. Das lehrt uns auch Jakobus, dass wir nicht nur theoretisch was glauben, sondern auch in unserem Glauben handeln. Jesus lehrt uns, barmherzig zu sein. In Matthäus 12, Kapitel 2, Matthäus 12, Vers 2, als das die Pharisäer sahen, beschwerten sie sich bei Jesus: Sieh dir das an, es ist doch verboten, am Sabbat Getreide zu ernten. Die Jünger sind durch ein Feld gegangen und haben, weil sie Hunger gehabt haben, haben ein paar Getreide gegessen. Vers 3. Aber Jesus antwortete ihnen: Habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben, als sie hungrig waren? Gingen sie in das Haus Gottes und aßen vom Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Das, was Abimelech, was David gemacht hat, damals in Nob, war ein Fehler. Aber Jesus sagt weiterhin: Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel arbeiten und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Ich will euch nur das eine sagen. Hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Und Vers 7, wenn ihr verstanden hättet, was das bedeutet, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Das ist ganz wichtig. Jesus lehrt uns, barmherzig zu sein. Warum kamen Leute zu Jesus? Weil Jesus barmherzig war. Andere Leute in seiner Zeit haben die Leute immer gerichtet. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ihr seid von einer anderen Nationalität. Ihr seid von einer anderen Religion. Ihr seid von uns, aber ganz sündig. Nein, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und dann kamen Leute zu Jesus. Warum wollte Jesus mit diesen Leuten zu tun haben? Weil er barmherzig war. Weil er wusste, dass sie eine Lösung brauchen für ihre Probleme. Für ihre Probleme. Und er gab auch die Lösung. Er gab auch die Lösung. Immer wenn Kranke zu ihm gekommen sind, wurden sie geheilt. Aber Jesus hat auch ihre Schuld, auch ihre Sünden vergeben. Er gab die Lösung. Jesus lehrt uns, barmherzig zu sein. Warum sage ich das? Lass mich kurz zurück zu der Geschichte am Anfang kommen. Der atemlose Mann, der atemlose, verwirrte Mann inmitten der einer Gemeindeversammlung. Habe ich euch erzählt, wie groß die Gemeinde war? Sehr klein. Kleiner als wir hier. Vielleicht gerade mal ein Dutzend Leute. Habe ich euch nicht gesagt, wo die Gemeinde war? In einem angemieteten Raum, irgendwo im ersten Stock eines Gebäudes in Jerusalem. Der Tag Sonntag. Der Sonntag nach Karfreitag. Der Sonntag nach dem grausamen Verrat am Gründonnerstag. Eine Gemeinde voller verzweifelten Jünger. Und Petrus? Ja, Petrus sitzt in der Ecke, hält sich die Ohren zu und denkt, wenn die Leute hier wüssten, was ich getan habe. Verängstigt, schuldig und allein. Immer wieder hört er, wie er Jesus versprochen hatte. Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Aber in jener Nacht haben sich sein Glaube und sein Mut von einem Moment auf den anderen in Luft aufgelöst. Und jetzt sitzt er hier zusammen mit den anderen, die weggerannt sind, und fragt sich, ob es in Gottes Reich überhaupt noch einen Platz für sie gibt. Und wisst ihr was? Jesus beantwortet die Frage. Er kommt in Mitte dieser Versammlung und sagt, Friede sei mit euch. Er bringt Brot für die Seele. Friede sei mit euch. Und er bringt ein Schwert, um sie für den Kampf, in den hinein sie gestellt sind, auszurüsten. Nehmt hin den Heiligen Geist. Brot und Schwert. Jesus gibt den Verzweifelten beides. Mein Gebet ist, dass Verzweifelte das bei uns finden. Bei uns als Gemeinde. Aber auch bei jedem von uns ganz individuell. Brot und Schwert. Kraft für den Tag und Ausrüstung für das Weitergehen. Und drittens, die Gemeinde, der richtige Ort für dich. Warum sage ich das? Weil die Kirche ist kein Gebäude, sondern wir sind das Volk Gottes. In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, sagt Petrus da, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr in den großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit hat und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Wir sind keine leblosen Steine. Die Kirche, die Gemeinde Jesu ist kein Gebäude, ist kein lebloser Stein, sondern sind wir. Und wir sind das Volk Gottes. Wir sind sein Eigentum. Deshalb, als Gemeinde, unsere erste Priorität ist es, Gott gefällig zu werden. Denn wir sind sein Eigentum. Wir sind sein Eigentum. Wir als Christen wollen zuerst, an allererster Stelle, Gott gefällig werden. Wir sind keine perfekten Menschen. Keiner, der sich taufen lässt, ist perfekt. Wir sind Menschen, fehlerhafte Menschen. Und die Gemeinde Jesu ist auch voll mit Menschen, die imperfekt sind. Wir sind noch nicht perfekt. Aber wir haben Gott an erster Stelle. Wir sind sein Eigentum. Und wir wollen jeden Tag uns und unser Leben danach richten, was Jesus uns gelehrt hat, was Gott von uns verlangt. Wir wollen das. Und wir versuchen das jeden Tag. Wir versuchen das jeden Tag. Das ist an erster Stelle. An zweiter Stelle, als Christen, wollen wir die Menschen sehen. Wollen wir die Nöte der Menschen sehen. Habt ihr da einen Unterschied gesehen? Nicht wir sind an erster Stelle. Nicht wir sind an zweiter Stelle. Sondern an erster Stelle ist Gott. Und an zweiter Stelle sind die Menschen da draußen. Sind die Nöte der Menschen da draußen. Darum, wenn wir uns versammeln, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, als Volk Gottes zusammenkommen, dann schauen wir nicht, dass wir das, was mir gefällt, gemacht wird, sondern erstens, was Gott gefällt, gemacht wird. Und dann die Bedürfnisse der Menschen, die Nöte der Menschen entgegenkommt. Und dann vielleicht an dritter, vierter Stelle oder so. Dann vielleicht irgendwo, wenn man zahlt bleibt und Platz ist, das, was mir gefällt. Zuerst vielleicht, was anderen Brüdern gefällt. Und dann mir. Wir sind das Volk Gottes. Vers 10 im 1. Petrus. Früher habt ihr nicht zu Gottes Volk gehört. Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher kanntet ihr Gottes Barmherzigkeit nicht. Doch jetzt habt ihr sie erfahren. Und darum sind wir so. Darum sind wir so. Weil wir haben die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Und das wollen wir auch weitergeben. Das ist nicht nur für uns. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes ist nicht nur für mich allein, sondern für die ganze Welt. Und wenn ich sie erfahren habe, wenn ich die Liebe Gottes erfahren habe und die Barmherzigkeit Gottes erfahren habe, dann darf ich, ja, ich muss sogar, die Leute da draußen davon erzählen. Weitergehen. Wenn uns Leute fragen, wo ist eure Gemeinde? Dann können wir beruhigt antworten. Sonntags, am Vormittag und am Nachmittag um 5 in der Paul-Hahn-Straße in Linz. Aber wo ist sie von Montag bis Samstag? Von Montag bis Samstag überall in Linz verstreut. Überall in Linz, in Enns, in Wels, in Berg, in Stein, am Städten, Melk, Braunau und so weiter und so fort. In den Schulen, in den Firmen, dort ist unsere Gemeinde. Denn das ist nicht nur dieser Saal da, sondern Salem International Church bin ich und wir alle. Wir alle. Wir sind das Volk Gottes. Klar, ein Teil von der großen Kirche, von der großen Gemeinde Jesu. Aber wir sind ein Teil davon. Als Lokalgemeinde wollen wir ein Zeichen setzen. Matthäus 5, 13. Ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Weiter. Ihr seid das Licht die Welt erhält. Eine Stadt, die auch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen werden. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einem Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie nur auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Sie werden eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel dafür loben. Als Lokalgemeinde wollen wir ein Zeichen setzen. Wir wollen Licht und Salz für diese Welt sein. Und es ist nicht schwierig. In Zeiten wie diesen ist es nicht schwierig. Es ist so dunkel da draußen. Die Gesellschaft, die Welt, die Menschen. Und wir, eine Handvoll Menschen, eine kleine Lokalgemeinde, wollen in dieser Welt, wollen in dieser Gesellschaft ein Zeichen setzen. Und die Gesellschaft beginnt dort, wo ich aufhöre. Mein Nächsten. Ich kann nicht den Bürgermeister irgendwo ändern vielleicht. Ich kann nicht den Feinmann ändern vielleicht. Aber ich kann meine Arbeitskollegen verändern. Ich kann für meine Arbeitskollegen Licht sein und Salz sein. Und das sollten wir auch. Das sollten wir auch. Das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde, wie sich Jesus vorgestellt hat. Er hat gesagt in Matthäus Kapitel 16, du bist Petrus, auf diesem Bekenntnis, auf diesem Felsen, will ich meine Gemeinde aufbauen. Und die Macht des Todes will nichts machen. Warum? Weil er weiß, dass die Gemeinde, dass die Kirche nicht nur ein Gebäude ist, kein Gebäude ist, sondern Menschen. Menschen, die lebhaftig sind. Die wollen, dass Jesus, dass sein Reich weitergeht. Und das wollen wir. Das wollen wir. Ein Licht leuchtet nicht, damit er versteckt wird. Und wir wollen uns auch nicht verstecken. Wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen draußen gehen. Wir wollen zu den Menschen gehen. Das will Jesus von uns. Nicht, dass wir uns verstecken. Ja, ihr seid die Heiligsten. Ja, ihr müsst heilig sein und so. Klar müssen wir heilig sein. Aber wir müssen auch, wir dürfen und wir müssen auch leuchten, okay? Wir müssen und wir dürfen auch zu den Menschen sprechen. Und mein letzter Punkt. Du bist herzlich eingeladen, Teil des Ganzen zu sein. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19 heißt es: So seid ihr nicht mehr Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der diese Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid ja auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Du bist herzlich eingeladen, Teil des Ganzen zu sein. Wir sind keine Fremde mehr. Auch wenn wir verschiedenen Nationen angehören, sind wir keine Fremden in Jesu mehr und keine Heimatlose. Wir gehören als Bürger zum Volk Gottes. Da braucht keine Staatsbürgerschaft dieser Test machen. Das braucht man nicht. Wir gehören zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie, wo Gott der Vater ist und Jesus Christus unser größter Bruder, unser ältester Bruder. Wir gehören zu seiner Familie. Wir gehören zu seiner Familie. Und wir wollen miteinander wachsen. Das will Jesus von seiner Gemeinde. Und er hat gewusst, dass nicht ein Drittel der Menschheit vielleicht zusammenwachsen will oder kann. Aber als Lokalgemeinde wollen wir zusammenwachsen. Als Christen wollen wir zusammenwachsen. Bist du abgekämpft, verzweifelt? Atme tief durch. Wir brauchen dich stark. Du bist hier willkommen. Wir wollen, dass du in unserer Mitte das kriegst, was Gott für dich vorbereitet hat. Brot für deinen Hunger, lebendiges Brot und Ausrüstung für den Kampf draußen. Ein Schwert eines Riesen. Bist du stark? Halte deine Verurteilungen gegenüber den Müden zurück. Denn die Chancen, dass du vielleicht eines Tages da sitzt und ausruhst, sind gegeben. Das ist eine gute Zeit, sich an die Geschichte, die Jesus mit seiner Gemeinde schreibt, zu beteiligen. Das ist eine gute Zeit. Und ich freue mich ganz besonders, und wir freuen uns ganz besonders, dass sich immer wieder Menschen finden, die sagen, ja, es ist gut, was ihr da macht. Es ist gut, was ihr da vorhabt und ich will Teil davon sein. Und wir wollen heute Abend eine junge Familie ehren, die zu uns gestoßen ist. Eine dritte Person, die eingeheiratet hat, ist nicht da. Es geht um Esios Sache. Sie ist nicht da, sie ist krank. Wir beten auch für ihre Genesung. Aber ich will die Karina und Rob nach vorne bitten. Ich will auch den Pastor Martin nach vorne bitten. Sie sind die neuen Mitglieder in unserer Gemeinde seit letzter Woche. Herzlich willkommen. Applaus